Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Am Tag, bevor ich diesen Podcast getextet habe, wurde ich von einer Studentin für ihre Masterarbeit interviewt. Unter anderem ging es um Double Loop Learning in der internen Revision. Im Gegensatz zum Single Loop Learning, bei dem nur Fehler oder Probleme korrigiert werden, ohne die zugrunde liegenden Annahmen, Werte oder Ziele zu hinterfragen, werden beim Double Loop Learning die zugrunde liegenden Annahmen, Werte oder Ziele in Frage gestellt. Das kann zu tiefgreifenderen strategischen Veränderungen führen. Dass dieses Hinterfragen durch die interne Revision äußerst wichtig ist, steht für mich außer Frage. Ein konkretes Beispiel hierfür zu finden, ohne unsere Verschwiegenheitspflicht zu verletzen, ist herausfordernd. Denn dabei geht es ja um tiefgreifende, gegebenenfalls sogar strategische Veränderungen. Umso erfreuter war ich, als ich in der SZ vom 15. November 2024 über einen Artikel von Wolfgang Janisch gestolpert bin, der auf der Meinungsseite abgedruckt war. Der Titel lautet »Retten, aber richtig«. Es geht um die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere um die Bedeutung der Regeln zu dessen Richterwahl. Der Artikel zeigt sehr schön, dass Regelungen Annahmen unterliegen. Expliziten und impliziten Annahmen. Wenn ich Ihnen den Artikel nun vorstelle, dann versuchen Sie bitte die expliziten und impliziten Annahmen, die in dem bisherigen Regelwerk stecken, herauszuhören. Viel Spaß dabei! Hier also der Artikel in Auszügen. Es sieht so aus, dass es ein paar Gesetzesvorhaben nach dem Ampelschiffbruch in die Rettungsboote geschafft haben. Dazu gehört offenbar der Plan, das Bundesverfassungsgericht gegen autoritär-populistische Angriffe zu wappnen. Das ist eine gute Nachricht. Trotz des Schnellstarts in den Wahlkampf scheint eine Verständigung über seinen Schutz möglich zu sein. Dies zeigt, dass die demokratischen Parteien begriffen haben, wer das Gericht resilient machen will, sollte keine Zeit verschwenden. In Thüringen dachten sie, für den Schutz des Landesverfassungsgerichts wäre noch Zeit. Jetzt hat die AfD eine Sperrminorität im Landtag. Wer sich nun fragt, warum dieses schier allmächtige Bundesverfassungsgericht, das Gesetze kassieren und Kanzler rüffeln kann, überhaupt des Schutzes bedarf, der hat einen Teil der Antwort aus Polen und aus Ungarn erhalten. Autoritäre Regierungen entmachten zuallererst die Wächter über Demokratie und Rechtsstaat, weil sie ihre Macht nicht an Regeln binden wollen. Vorsorge ist also nötig und die Kernpunkte der Reform sind richtig gewählt. Amtszeit und Altersgrenze der Richter, Ausschluss der Wiederwahl und Begrenzung auf 2 Senate sollen ins Grundgesetz. Das wird vielen denkbaren Angriffen die Wirkung nehmen. Trotzdem sollten die Reformer nachbessern. Erstens, indem sie jede Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht an eine Zustimmung des Bundesrats knüpfen. Denn eine destruktive Mehrheit im Bundestag könnte sonst das Gericht mit scheinbar technischen Vorgaben lahmlegen. Mit höheren Entscheidungsquoren für die Senate oder ausufernden Begründungspflichten. Mit dem Bundesrat als zweitem Aufpasser wäre derlei deutlich erschwert. Noch wichtiger ist zweitens die Frage, wo die Regeln zur Richterwahl hingehören. Das dafür nötige Zweidrittelquorum soll bisher nicht ins Grundgesetz. Es wäre also mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag änderbar. Damit will man sich offenbar eine gewisse Flexibilität erhalten, das Quorum notfalls doch zu senken, falls Extremisten eine Sperrminorität aufbauen und Richterwahlen blockieren können. Allerdings gibt es für diese Vorsicht keinen Anlass. Denn wenn der Bundestag keine Zweidrittelmehrheit zustande bringt, springt künftig der Bundesrat ein und umgekehrt. Beide stehen also wechselseitig als Auswechselspieler bereit. Das dürfte Obstruktion verhindern. Vor allem aber ist der Gedanke verfehlt, man könne in schwerer Krise das Gericht retten, indem man das Zweidrittelquorum doch noch im Bundestag senkt. Das wäre keine Rettung, das wäre sein Tod. Denn an diesem Quorum hängt alles, was das Gericht ausmacht. Fähigkeit zum Kompromiss, Unabhängigkeit, Professionalität. Dass Richter und Richterinnen von 2/3 der Bundestags- oder Bundesratsmitglieder gewählt werden müssen, schafft einen Einigungszwang zwischen den Parteien, der Hardliner verhindert. Jede Partei nominiert allenfalls gemäßigte Linke oder moderate Konservative, nicht selten ohne Parteibuch. Einfach deshalb, weil Rechts- oder Linksausleger von der Gegenseite nicht akzeptiert würden. In Karlsruhe arbeiten also Juristinnen und Juristen zusammen, die nicht vom anderen Stern kommen. Sie können miteinander reden, sie können gemeinsame Lösungen finden, manche freunden sich sogar an, parteiübergreifend. Abstimmungen entlang der Parteilinien sind äußerst selten. Der Parteienstreit bleibt draußen. Eine Art Fraktionsdisziplin gibt es nicht. Wie prägend Richter, Kür und Selbstverständnis für ein Gericht sind, lässt sich am warnenden Beispiel des amerikanischen Supreme Court beobachten. Dessen Urteile etwa zur Immunität des Präsidenten oder zum Abtreibungsrecht sind unverhohlen parteiisch, weil es einer Seite gelungen ist, die Mehrheit zu okkupieren. Und weil es im Gericht praktisch keine Beratungskultur gibt, die auf Kompromissfindung gerichtet ist. Es ist ein Gerichtshof für ein halbes Land. Das Bundesverfassungsgericht ist diejenige Institution, auf die sich die Republik bisher einigen kann. Es rangiert ganz oben auf der Vertrauensskala. Und dies, obwohl es seine Rolle im toxischen politischen Spiel hat, mit Etat-, Wahlrechts- oder Klimaschutzurteilen. Die Zauberformel für dieses Vertrauen lautet 2/3-Mehrheit. Sie gehört ins Grundgesetz. Soweit zu dem Artikel. Wie ging es Ihnen mit dem Artikel? Haben Sie die expliziten und impliziten Annahmen identifiziert? Welche hat der Autor Wolfgang Janisch in dem Artikel aufbereitet? Um nun zu beurteilen, wie vollständig er bei seiner Aufarbeitung war, müsste man noch tiefer einsteigen. Doch in diesem Podcast geht es nicht um Juristerei. Hier geht es darum, wie man insbesondere impliziten Annahmen auf die Spur kommt. Also solchen Annahmen, die nicht explizit formuliert sind, aber einer Regelung dennoch zugrunde liegen. Wie zum Beispiel vor den Zeiten des Fachkräftemangels die implizite Annahme, dass jede Fachkraft sofort in gleicher Qualität problemlos ersetzt werden kann. Vielleicht haben Sie oder Ihre Chefs früher folgenden Gedanken gehabt. Jeder, der hier aktuell einen Job hat, kann froh sein, ihn zu haben. Denn wenn wir jemand rauswerfen, dann kloppen sich mindestens 100 andere Personen um genau diesen Job. Aber zurück zu unserem Beispiel mit dem BGH. Haben Sie eine Vermutung, wie der Autor vorgegangen sein könnte, um diese impliziten Annahmen zu identifizieren und ans Tageslicht zu holen? Er könnte sich an dem typischen Muster orientieren, das Populisten nutzen, wenn sie ein autoritatives Regime bilden. Fritz B. Simon beschreibt das in seinem aktuellen Buch »Die kommenden Diktaturen – ein Worst-Case-Szenario« auf Seite 48 folgende wie folgt. Wenn Populisten Wahlen gewinnen, bilden sie erfahrungsgemäß autoritative Regimes, welche, wenn sie nicht gleich kurzen Prozess mit ihren Gegnern machen, die neu gewonnene Macht, die dem Staat gegeben ist, nutzen, um ihre Leute in formale Machtpositionen zu bringen und diese für ihre eigenen Zwecke auszubeuten. Sie bauen den Staat und seine Organe in einer Weise um, dass die Wahrscheinlichkeit, die Macht wieder abgeben zu müssen, verringert wird. Es beginnt bei der Entmachtung der freien Presse durch Enteignungen, Zensur und parteikonforme Besetzung von Führungsposten. Gleichzeitig stellen sie die Gewaltenteilung in Frage, indem sie die Unabhängigkeit des Rechtssystems beenden, formal und/oder durch die Berufung eigener Parteigänger in hohe Ämter des Justizapparats. Auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft wird systematisch beschnitten. Was nicht in Frage gestellt wird, ist das staatliche Gewaltmonopol, da man jetzt ja als Inhaber der staatlichen Macht darüber verfügt und Polizei wie Militär im Sinne der eigenen Ziele nutzen kann. Im Falle des Bundesverfassungsgerichts geht es also darum zu überlegen, auf welchen Wegen die Unabhängigkeit des Rechtssystems beendet werden könnte. Hierzu hat der Autor vermutlich hypothetische Fragen in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht gestellt und deren Auswirkungen betrachtet. Zum Beispiel, was wäre, wenn eine destruktive Mehrheit im Bundestag das Gericht mit scheinbar technischen Vorgaben lahmlegen würde? Was wäre, wenn die Regeln zur Richterwahl mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag änderbar wären? Hierbei kann man analytisch vorgehen und jeden Parameter, jeden Inputfaktor und jede Eventualität jeweils einzeln durchdeklinieren. Was würde passieren, wenn? Dann betrachtet man die möglichen Auswirkungen und stellt die Frage, ob diese eher als hilfreich oder nicht hilfreich eingeschätzt oder sogar beurteilt werden können. In diesem Beispiel des Bundesverfassungsgerichts stellt man sich also die Frage, ob die Auswirkungen der möglichen Gesetzesinitiativen die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts wahrscheinlich stärken oder schwächen könnten. Das heißt, Sie müssen es nicht wissen. Es genügt, wenn Sie die Auswirkungen einschätzen. Sie müssen keine Punktlandung erzielen. Es genügt zu wissen, ob ein Vorhaben eher hilfreiche oder eher nicht so hilfreiche Auswirkungen haben könnte. Dann gehen Sie gezielt auf die Suche nach möglichen Schwachstellen. Hierzu können Sie Red Teaming einsetzen und überlegen, auf welche Arten und Weisen Sie die Mehrheit im Bundesverfassungsgericht kapern könnten, wenn Sie es denn wollten. Was müssten Sie tun? Welche Regelungen müssten Sie verändern? Welche Mehrheiten bräuchten Sie wo? Wie könnten Sie Einsprüche verhindern? Was wäre zu tun? Wie könnten Sie nach und nach Einfluss nehmen? Wie könnten Sie das Bundesverfassungsgericht sonst noch unterwandern? Wenn Sie hier gründlich sind, resultiert eine lange Liste an möglichen Schwachstellen. Danach fragen Sie sich bei allen Schwachstellen, welche Rahmenbedingungen nötig wären, um die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts stattdessen möglichst zu stärken. So kommen Sie zu den Aspekten, die zu möglichst vorausschauenden Regelungen führen, die Sie dann einfordern können. Wobei Sie die Regelungen ja in der internen Revision nicht direkt vorgeben sollten. Die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung ist deutlich höher, wenn Ihr Revisionspartner selbst erkennt, was hilfreich wäre. Wie können Sie also als interne Revision auf vorausschauende Regelungen hinwirken? Stellen Sie hypothetische Fragen. Fragen Sie Ihren Revisionspartner, was wäre wenn? Deklinieren Sie hierbei jeweils jeden Parameter, jede Annahme, jeden Inputfaktor oder sonst was durch. Zum Beispiel, was wäre, wenn die Datenzulieferung nicht funktioniert? Was wäre, wenn die Daten teilweise nicht rechtzeitig aktualisiert werden? Was wäre, wenn jeweils andere Inputfaktoren ausfallen, unvollständig sind oder verspätet kommen? Was wäre, wenn die Weiterverarbeitung stockt? Was wäre, wenn einer krank ist und die Vertretung im Urlaub ist? Was wäre, wenn Fachkräfte fehlen? Und so weiter und so weiter. Stellen Sie Ihrem Revisionspartner analog des Red Teamings Fragen und lassen ihn darüber nachdenken, welche Schwachstellen bestehen könnten. Danach erkundigen Sie sich bei Ihrem Revisionspartner nach den möglichen Auswirkungen. An dieser Stelle können Sie gerne auch die Auswirkungen ins Gespräch bringen, die Sie aus Sicht der internen Revision sehen. Betrachten Sie dann gemeinsam mit Ihrem Revisionspartner jeweils die Auswirkungen und erkundigen Sie sich, ob Ihr Revisionspartner diese Auswirkungen jeweils als hilfreich oder eher nicht so hilfreich einschätzen würde. Danach können Sie gemeinsam die Beurteilung diskutieren. Hier werden Sie meist keine Probleme haben, sich gemeinsam auf die Einschätzung hilfreich oder weniger hilfreich zu einigen. Falls nun die Machbarkeit von Seiten Ihres Revisionspartners sofort in Frage gestellt werden sollte, dann stellen Sie diese zunächst zurück. Fragen Sie stattdessen Ihren Revisionspartner bei allen suboptimalen Aspekten oder sogar Schwachstellen, welche Rahmenbedingungen nötig wären, um die Resilienz des Prozesses stattdessen möglichst zu stärken. So kommen Sie zu den Aspekten, die zu möglichst vorausschauenden Regelungen führen könnten. Dann überlegen Sie gemeinsam, was nötig wäre, um genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, nämlich die, die zu möglichst hilfreichen und stimmigen Auswirkungen führen könnten. Konzentrieren Sie sich darauf, diese Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. einzufordern. Denn Argumente haben Sie nun genug und Sie werden sehen, dass solche Rahmenbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vorausschauenden Regelungen führen werden. Fazit: Im Endeffekt bahnen Sie mit Ihrer Tätigkeit in der internen Revision möglichst vorausschauende Regelungen, jedoch nicht in der Art und Weise, dass Sie diese vorab bereits wissen und Ihrem Revisionspartner aufoktroyieren. Nein, Sie entwickeln diese gemeinsam mit Ihrem Revisionspartner während Ihrer Prüfungsgespräche. Also machen Sie sich ran und verhelfen Sie Ihrer Organisation zu möglichst vorausschauenden Regelungen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und erfolgreiche Prüfungsprozesse. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie dort Ihre Absendemailadresse nicht angeben, bleibt das Ganze 100% anonym. Es freut mich, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Ich bekomme jeden Tag so schöne Rückmeldungen von Ihnen. Das ist wirklich, wirklich super. Vielen lieben Dank dafür. Und machen Sie gerne weiterhin Werbung für den Podcast bei anderen Revisorinnen und Revisoren. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.